Der renommierte Rechtsphilosoph Hermann Klenner hat für seine Rezension der Festschrift im Neuen Deutschland den Titel gewählt: Utopie, Forscher ohne Utopie. Und ich liege wohl nicht völlig falsch, wenn er vor allem mich gemeint hat. Nun, diese Zuordnung ist nicht ganz falsch, bedarf aber doch einer Erläuterung. Sie besagt keineswegs, das möchte ich jetzt hier bei dieser Gelegenheit betonen, dass ich ein bekennender Anti-Utopist bin. Wäre dies der Fall, hätte ich wohl kaum 20 Jahre meines Forscherlebens der Auseinandersetzung mit politischen Utopien gewidmet. Richtig ist aber, dass mein Motiv nicht die Suche nach einem persönlichen Utopia war, um sie anderen als Orientierung zu empfehlen. Der Impetus meiner Forschung war vielmehr das folgende oder die folgenden Motive. Erstens, die Frage, von der ich mich als Historiker politischen Ideen herausgefordert sah: Stellt das utopische Denken einen kontinuierlichen Theoriestrang dar, der wie das Vertragsdenken oder der Machtstaatsdiskurs eine eigenständige Tradition des politischen Denkens ausgebildet hat? Oder ist es eher eine Aneinanderreihung utopischer Textfragmente und Zukunftsbilder, die Autorliteratur nicht zu bieten vermag? Das ist also das erste Motiv. Und das zweite Motiv, mindestens genauso wichtig, mit dem Fall der Berliner Mauer, war viel vom Ende des utopischen Zeitalters zu reden. Ich möchte hier an die bekannte Schrift von Joachim Fest hinweisen, mit dem gleichnamigen Titel. Das war für mich ein mächtiger Anspruch, diese Behauptung auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Und unter dem Eindruck dieser Impulse bin ich dann in die Utopieforschung zunächst an der Universität Göttingen und dann verstärkt während meiner Zeit an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg eingestiegen.
Sie haben jetzt schon die Jahreszahl 89 sozusagen angeführt und das verweist ja darauf, dass eine Auseinandersetzung mit Utopie und Utopie selbst, dass das immer auch mit historischen Variablen zusammenhängt. Ich denke, dass wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal sozusagen auf diese Variablen vielleicht zu sprechen kommen. Ich würde zunächst mich vielleicht gern so ein bisschen dem Begriff der Utopie überhaupt annähern. Also so ein bisschen zu einer Bestimmung dessen kommen, was Utopie eigentlich ausmacht. Und vielleicht können wir das ja genau beginnen mit dem Roman von Thomas Morus, Utopia, der im letzten Jahr 500 Jahre alt geworden ist. Utopia ist ja im Grunde so ein fiktiver Reisebericht von einer Insel. Was für Elemente, was für Eigenschaften hat diese Erzählung, dass man sagen kann, das ist genau charakteristisch für eine Utopie?
Ja, als ich mit der Utopieforschung begann, wurde mir eben doch bald klar, dass drei Forschungsparadigmen in den Sozialwissenschaften herausragen. Da ist also zunächst der intentionale Utopiebegriff Ernst Bloch zu nennen, von dem Alexander Amberger ja noch etwas zu sagen hat. Aber dessen Verankerung auf der Ebene des subjektiven Bewusstseins generiert in meiner Sicht ein ausuferndes Muster des Utopischen, in dem fast alle nach vorn gerichteten kulturellen Erscheinungen einer besseren Welt, von Tagträumen über Chiliasmen bis zu Beethovens 9. Sinfonie Platz finden. Also die Option für diesen Ansatz hätte die Auflösung der Konturen der politischen Utopie bedeutet und entsprach eigentlich nicht meinem Erkenntnisinteresse. Daneben gibt es aber auch in den Sozialwissenschaften den totalitarismus-theoretischen Utopiebegriff Karl Raimund Poppers. Auch er entsprach nicht meinem Forschungsziel, die Vielfältigkeit des utopischen Denkens zum Ausdruck zu bringen. Im Kern reduziert Popper das utopische Denken auf einen herrschaftsbezogenen, in der Fachsprache archistischen Typus, die Republik des Platon. Auf den holistischen Totalitarismus eben festgelegt, nimmt dieser Ansatz die Fülle der Quellen des utopischen Denkens nicht zur Kenntnis, auf deren Untersuchung es ja eigentlich ankommt. Aus forschungsstrategischen Gründen, nicht zu sehr aus normativen Gründen, habe ich mich für das dritte Muster, den klassischen Utopiebegriff, entschieden, der sich eben da auf Morus' Utopia bezieht und von dem renommierten Soziologen Norbert Elias für die Sozialwissenschaften wiederentdeckt wurde. Und Morus hat den Begriff aus den beiden altgriechischen Silben U gleich Nicht und Topos gleich Ort zu dem Wort Nichtort oder Nirgendwo synthetisiert. In der Übertragung auf den gesamten Utopiediskurs der letzten 500 Jahre läuft der klassische Utopiebegriff auf das Wunsch- oder Furchtbild einer archistischen, das heißt staatlich verfassten oder anarchistischen staatsfreien Sozietät hinaus, das auf analysierte, rational nachvollziehbare Fehlentwicklung der Herkunftsgesellschaft des jeweiligen Autors reagiert. Und ich muss sagen, im Zeichen dieses Utopiebegriffs sind meine Forschungen zu dem Thema zu sehen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass der klassische Utopiebegriff mehr ist als die berühmte Schrift des Thomas Morus. Denn der klassische Utopiebegriff bezieht die 500-jährige Tradition des utopischen Denkens mit ein. Also die ganzen Lernprozesse, die epochenspezifischen Varianten und so weiter, die Morus ja unmöglich 1516 voraussehen konnte.
Dann würde ich auch genau auf diesen Wandel innerhalb dieser utopischen Tradition zu sprechen kommen, was Sie jetzt schon angedeutet haben. Wenn da vielleicht Utopia von Thomas Morus der Ausgangspunkt ist, dann kann man ja sehen, Utopia ist in dieser Konzeption eine unentdeckte Insel. Das heißt, das ist eine örtliche Bestimmung. Utopia ist also sozusagen ein unentdeckter Ort auf der Landkarte. Jetzt kann man ja sehen, dass die Verortung der Utopie sich im Laufe der Zeit da durchaus verändert. Irgendwann wird die Utopie nicht mehr quasi auf einem weißen Fleck auf der Landkarte verortet, sondern auf dem Zeitstrahl. Das heißt, in der Zukunft. Also es gibt einen Wechsel von der Örtlichkeit zur Zeitlichkeit. Ja. Wie kommt denn so ein Wechsel zustande? Wie kann man sich das so eine Veränderung erklären?
Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Da gibt es natürlich einige Hypothesen. Um 1750, als dieser Vorgang begann, dass sich also die Raumutopie gewissermaßen zur Zeitutopie umwandelte. Zu dieser Zeit war die quantitative Vermessung der Welt bereits sehr weit vorangeschritten. Und die Folge war, dass man sozusagen nun keine unentdeckte Insel mehr dem Leser suggerieren konnte und man glaubte, den Ausweg im utopischen Denken darin zu finden, dass man das utopische Konstrukt einfach in die Zukunft transferiert. Und dieser Vorgang wurde nun verbunden mit dem aufkommenden geschichtsphilosophischen Fortschrittsdenkens, das ja in die Zukunft gerichtet war und dass der Geschichte das absolute Ziel der Emanzipation der Menschheit von selbstverschuldeten Katastrophen als Richtschnur diente. Also diese Synthese zwischen geschichtsphilosophischem Fortschrittsdenken und utopischem Konstrukt macht im Kern das aus, was man heute Zeitutopie nennt.
Wenn wir so ein wenig die Entwicklung des utopischen Genres weiterverfolgen, dann müssen wir in so einem Interview aufgrund der zeitlichen Beschränkung natürlich einen ganz großen Sprung vorgehen. Wenn wir jetzt ins 20. Jahrhundert springen, dann sehen wir ja da natürlich auch eine ganz einschneidende Veränderung im utopischen Denken. Das 20. Jahrhundert ist ja geprägt von einer einschneidenden Katastrophenerfahrung. Also wir haben die ersten beiden Weltkriege, wir haben Auschwitz, wir haben Nagasaki und Hiroshima. Wenn wir diese Erfahrung nehmen, inwiefern und mit welcher Wirkung sind denn diese Erfahrungen auch in das utopische Denken eingegangen?
Ja, das sind wichtige Faktoren, die die Selbstreflexion des utopischen Denkens vorangetrieben haben. Also in den klassischen Dystopien bei Samyatin, Huxley und Orwell ist es ja so, dass alle Topoi, alle Institutionen, die in Morus Utopia eine Rolle spielen, ebenfalls wieder auftauchen, jetzt aber radikal ins Negative verkehrt. Und der Grund ist natürlich einerseits die Katastrophenerfahrung, insbesondere in Europa, von der Sie gerade geredet haben. Man kann aber diesen Paradigmenwechsel auch als einen immanenten Lernprozess des utopischen Denkens interpretieren. Es ist einfach die Erfahrung, dass der archistische Herrschaftstyp mit seinem rigorosen Anti-Individualismus eine Öffnung zu den totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts hat und die Dystopien reagieren darauf, dass sie nun Warnschilder aufstellen, die uns abhalten sollen, in eine Richtung zu marschieren, die inhuman ist und die in der Zerstörung aller Humanität endet. Daraus würde ich aber nicht den Schluss ziehen, dass Dystopien keine utopische Qualität haben. Die Verfasser der Dystopien haben durchaus humanitäre Intentionen. Sie wollen nicht in einem Nihilismus landen, sondern sozusagen uns vor möglichen Katastrophen eines rigorosen Anti-Individualismus warnen und damit eben auch schützen.
Ich würde da vielleicht auch nochmal so ein bisschen nachfragen, weil wenn man sich jetzt sozusagen mit diesem Verhältnis von Utopie und Dystopie auseinandersetzt, dann kann man sich ja die Frage stellen, also warum sozusagen das utopische Denken sozusagen reagiert auf die Katastrophen des 20. Jahrhunderts, indem es ja sozusagen Warnschilder aufbaut, wie Sie das gesagt haben. Es gibt einen Satz von Dan Diener in seinem Beitrag zu dem Buch auf Utopias Spuren, da sagt er sowas wie, je elendiger der Zustand, umso vollkommener die Utopie. Dann könnte man ja jetzt meinen, ja angesichts der Katastrophen, angesichts dieser schlimmen Sachen, die da passiert sind, könnte man noch eine umso vollkommenere Utopie sich ausmalen. Warum passiert das nicht?
Ja, in der Tat. Es ist ja so, dass nach 1945 positive Utopien entworfen worden sind. Aber diese positiven Utopien sind alle durch das Filter der Dystopien hindurchgegangen. Das heißt also mit anderen Worten, sie stufen die Idealität des Konstrukts insofern herunter, als sie immer auch mit der Möglichkeit des Scheiterns rechnen. Also mit dem Umschlag dessen, was man positiv meinte, ins genaue Gegenteil der Inhumanität. Diese Selbstreflexion scheint mir ein sehr wichtiger Lernprozess innerhalb des utopischen Denkens zu sein.
Wenn man sich jetzt anschaut, wie diese Erfahrungen des 20. Jahrhunderts philosophisch und soziologisch verarbeitet worden sind, dann sind hier natürlich ganz zentral die Denker der kritischen Theorie, der sogenannten Frankfurter Schule, die ganz klar gemacht haben, die Erfahrung des Nationalsozialismus vor allem, das bleibt nicht ohne Konsequenzen für unseren eigenen ganzen Begriffsapparat. Und nun gehört er zu diesem Kreis der kritischen Theoretiker ein Denker, der sich ganz zentral auch mit der Utopie auseinandergesetzt hat. Wir hatten ihn auch schon erwähnt, nämlich Ernst Bloch, der ja in seinen Schriften auch wichtige Vorarbeiten für die Utopieforschung geleistet haben. Und Sie haben das natürlich auch korrigiert oder sozusagen kritisiert, wie Sie das jetzt schon angedeutet haben. Herr Amberger, Sie haben sich intensiver mit Ernst Bloch und insbesondere mit dessen Wirkung auf linke DDR-Oppositionelle beschäftigt. Aber zunächst mal zu Bloch selber vielleicht. Wenn man sich hier den Kontext von Bloch anschaut, seinen Freundeskreis der Frankfurter Schule, dann wirkt es für mich immer so ein bisschen, dass Bloch aus diesem Kreis doch irgendwie herausfällt, dass er nicht ganz so dazugehört hat oder dass ihn zumindest irgendwas da so ein wenig abseits gestellt hat. Stimmt dieser Eindruck und wie kommt der vielleicht zustande?
Ja, der Eindruck stimmt auf jeden Fall. Also Bloch kannte ja im Prinzip aus seiner Studienzeit aus Heidelberg schon Walter Benjamin und kannte auch Lukács aus dieser Zeit und andere Intellektuelle. Auch Adorno kannte er relativ früh, hat dann aber 1937 im Exil in Prag einen Artikel verfasst für eine Zeitschrift, in dem er die Moskauer Schauprozesse gerechtfertigt ja sogar gelobt hatte. Also die Schauprozesse von Stalin gegen seine vermeintlichen Gegner. Und das hat ihm innerhalb der Exil-Community einigen Missmut eingebracht, insbesondere auch von den Leuten in den USA, die dann eben am Exil-Institut vom Frankfurter Institut für Sozialforschung saßen, Horkheimer, Adorno und andere. Und als Bloch dann selbst in die USA ins Exil kam, hat er in diesem Exilinstitut auch gar nicht richtig Fuß fassen können. Und er und Adorno hatten dann auch noch eine ganze Weile Disput. Das ging dann bis zu der Zeit, als Bloch Anfang der 60er Jahre in die Bundesrepublik kam. Da gab es dann wieder eine Annäherung sozusagen. Nun muss man auch sagen, Bloch hatte meines Erachtens nie diese kritische Distanz zur Utopie, wie sie beispielsweise Adorno hatte. Also hatte er mal ein positives Denken. Wenn man sich das bei ihm anschaut, Sein Hauptwerk ist das Prinzip Hoffnung, das entstand während des Zweiten Weltkrieges. Sein zweites wichtigstes Werk ist wahrscheinlich in diesem Zusammenhang der Geist der Utopie, entstanden vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs. Also je schlimmer sozusagen die Umstände waren, je kriegerischer, desto mehr setzte Bloch auf die Utopie, auf Hoffnungsdenken, wie er es selbst nannte, und brachte natürlich seine eigenen Termini ein, wie den aufrechten Gang beispielsweise oder den Wärmestrom des Marxismus und so weiter. Also einfach ein Hoffnungsdenken, das ihm dann gerade auch innerhalb der 12 Jahre von 49 bis 61, die er in der DDR verbrachte, doch auch ein relativ, eine Sichtverengung. Inwieweit die Naivität war oder inwieweit sie jetzt einfach Opportunismus war, um publizieren zu können und so weiter, auf jeden Fall hat er sich in diesen 12 Jahren in der DDR jetzt nicht als großer Oppositioneller hervorgetan, wie er es später dargestellt hat, sondern war zumindest bis 1956 der gefeierte Staatsphilosoph, prägte aber dann trotzdem, oder sein Hoffnungsdenken prägte natürlich trotzdem die DDR-Opposition oder zumindest die linke DDR-Opposition zu einem nicht unwichtigen Grade mit.
Sie haben jetzt schon angesprochen, sozusagen diese 12 Jahre, die Bloch in der DDR verbracht hat, und das ist ja auch was, was ihn quasi unterscheidet von den anderen Leuten der kritischen Theorie, dass er sich entscheidet, eben nach diesem Zweiten Weltkrieg, nach einer dieser Katastrophen, von denen wir schon gesprochen haben, dass er danach eben in die DDR geht. Wie hat er sich denn genau zur DDR verhalten, oder gibt es sozusagen Äußerungen, Schriften, Nachlässe von ihm, wo man sein Verhältnis zur DDR nachvollziehen kann?
Relativ viel, also man findet es sogar schon in der Mitte der 80er Jahre erschienenen Bloch-Biografie von Peter Zudeik, die heißt Der Hintern des Teufels, wenn ich mich nicht irre. Und im Prinzip wurde Bloch 1948 aus seinem US-Exil, wie gesagt, er fühlte sich in den USA auch nie wohl und nie angekommen. Er kam mit der anderen Exil-Community, mit dem Frankfurter Institut und so weiter jetzt nicht so gut klar und hielt sich mit kleinen Brotjobs und mit dem Gehalt seiner Frau, die als Architektin arbeitete, finanziell über Wasser und erhielt dann den Ruf nach Leipzig an die Universität und ging dann im April 49 nach Leipzig, konnte dort Institutsdirektor werden und erhielt eine Professur für Philosophiegeschichte und verhielt sich da erstmal systemkonform. Ja, also ihm wurde sozusagen nahegelegt, nicht Marxismus zu lernen, sondern nur Philosophiegeschichte, und daran hielt er sich, aber gleichzeitig bildete sich in der DDR auch eine Parteiphilosophie heraus, die Bloch eben als Revisionisten ansah, die Bloch als Nicht-Marxisten bezeichnete, und je stärker diese Parteiphilosophie, oder abschätzig wird sie auch gern Kaderphilosophie genannt, je stärker die wurde, desto mehr geriet der Bloch letzten Endes ins Abseits. Und als es dann 1956 zur Entstalinisierungsdebatte kam und zum Aufstand der Intellektuellen, zum kleinen Tauwetter, wie auch immer man das nennen mag, da lehnte sich Bloch etwas zu weit aus dem Fenster mit seinen Freiheitsforderungen und wurde dann Ende des Jahres abgesägt mit einer Revisionismuskampagne. Und dann war er von Anfang 1957 bis zu seinem Weggang 1961 immer noch in Leipzig. Er hatte auch noch diverse Privilegien, die er in der DDR auch hatte. Also er wurde auch mit verschiedenen Privilegien, also ein Auto mit Chauffeur und Hauspersonal und so weiter, nach Leipzig gelockt. Und das durfte er dann auch behalten. Er durfte halt nur nicht mehr lehren und nicht mehr forschen. Ich habe immer die Vermutung, dass Bloch einfach publizieren wollte. Ihm ging es hauptsächlich um sein Werk, um sein Schaffen, um einen Ort, wo er das frei unterbringen kann. Als er in den USA war im Exil, ist ihm das nicht möglich gewesen. Die DDR hat ihm dann die Möglichkeit geboten, seine Schriften zu publizieren. Also das Prinzip Hoffnung kam auch zuerst in der DDR raus. Auch sein Hegelbuch, Subjekt, Objekt und andere Texte. Aber nach 1956 wurde das dann schwieriger. Und dann bot ihm Suhrkamp an, die Gesamtausgabe rauszubringen im Westen, und es hat ja auch schon 58 die Verlagsrechte mit Duldung der SED in den Westen abgegeben. Und als er dann 61, er war gerade während des Mauerbaus auf Westreise und ist dann einfach drüben geblieben, und dann ist er nach Tübingen gegangen und hat dann dort sein Werk editiert, im Westen rausgebracht und dann im Zuge von 68 auch Persönlichkeiten wie Dutschke und so weiter mitgeprägt. Also hat er dann nochmal, war sozusagen einen dritten Frühling im Kontext von 68 im Westen. Aber in der DDR war er kein Oppositioneller. Also wie gesagt, sein Verständnis des Marxismus war nicht kompatibel mit dem Marxismus-Leninismus-Verständnis, dem stalinistischen der SED. Und das war diese inhaltliche Auseinandersetzung. Und an der ist letzten Endes der Konflikt dann auch zugespitzt worden, bis eben Bloch sozusagen abgesägt wurde. Aber er ist eben abgesägt worden und nicht, wie er es später selbst dargestellt hat, aus seiner oppositionellen Haltung heraus, hat er nicht mit dem System gebrochen, sondern das System hat mit ihm gebrochen. Also das ist relativ eindeutig. Wenn man sich seine Artikel anschaut, die er in 40er, 50er Jahren, frühen 50er Jahren der DDR geschrieben hat, da ist alles rechtssystemkonform. Also das sind wirklich Auseinandersetzungen um Freiheitsbegriffe oder um Hegel und so weiter, wo man die Konfliktlinien nur sehen kann, wenn man sich tatsächlich mit den 50er Jahren in der DDR-Philosophie und den kleinen Schlachten, die damals dort ausgetragen worden sind, näher auseinandersetzt. Ansonsten lesen sich die Texte beim ersten Lesen nicht gerade als Manifeste der Opposition.
Trotzdem wurde auch nach 1961, nachdem also dann Bloch in Tübingen geblieben ist, dort sozusagen sich niedergelassen hat, auch danach waren es trotzdem Oppositionelle, die das Denken von Ernst Bloch irgendwie aufgegriffen haben. Das heißt, es muss ja im Denken von Bloch selber was drin gewesen sein, dass das für Oppositionelle vielleicht geeignet gemacht hat. Wie konnte denn Bloch nach dieser Zeit noch in der DDR Leute inspirieren?
Also wie gesagt, seine Schriften sind ja in der DDR erschienen, die sind auch nicht vernichtet worden, meines Wissens. Wer das Prinzip Hoffnung zu Hause hatte, es war kein verbotenes Buch. Und es wurde in oppositionellen Kreisen, natürlich auch in Lesekreisen und so weiter gelesen. Und es bot natürlich die Möglichkeit, sich für einen Sozialismus zu bekennen als linke Oppositioneller, ohne per se mit der DDR zu brechen. Also man konnte halt sagen, sozusagen, es gibt einen anderen Sozialismus, es gibt einen Wärmestrom des Marxismus, es gibt den aufrechten Gang für die Oppositionellen, also eine Art Widerstand eben innerhalb dieses sich selbst als sozialistisch bezeichnenden Systems, als unorthodoxer Sozialist eben verbunden, auch mit dieser Utopie aus der DDR einen anderen Sozialismus machen zu können, was ja 89 auch noch in Teilen der Bürgeropposition der Wunsch war, sozusagen eben die DDR in einen anderen, in einen demokratischen Sozialismus verwandeln zu können, anstatt eben wie andere Oppositionelle antikommunistisch gegen die DDR und gegen den Sozialismus zu argumentieren. Und Bloch war da eine wichtige Stütze, an der man sich eben festhalten konnte und auf die man Bezug nehmen konnte, um sich eben selbst zu vergewissern.
Können Sie vielleicht das auch nochmal spezifizieren? Also erstmal fällt ja auf, dass sozusagen Sie sich in Ihrem Beitrag mit dem Buch mit drei Intellektuellen auseinandersetzen, die quasi Gedanken von Ernst Bloch wieder aufgreifen. Also es sind Wolfgang Harich, Rudolf Barrow und Robert Havemann. Und es fällt ja auf, dass das ja erstmal sozusagen drei Intellektuelle sind. Inwiefern gab es vielleicht auch über diese Intellektuellen da als Mittler vielleicht, inwiefern konnten denn Gedanken von Ernst Bloch tatsächlich sozusagen auch Leute von unten inspirieren oder bestimmte Bewegungen und was für Gedanken waren das da auch vielleicht?
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Blochschen Gedanken tatsächlich bei vielen Leuten von unten angekommen sind, ob die durchgesickert sind. Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich darauf tatsächlich eine Antwort weiß. Na, also ich meine, Leute wie Barrow und Havemann, Harich nur bedingt, Barrow und Havemann wirkten ja im Prinzip vermittelt durch die Westmedien als Oppositionelle in die DDR rein, ja, also Barrow 77, die Alternative, Havemann sowieso auch schon früher und bis zu seinem Tode 82 immer mit heimlich gefilmten Interviews und so weiter, was dann im Westfernsehen, Westradio ausgestrahlt wurde, was die DDR-Bevölkerung sich dann anhören konnte. Und sie waren geprägt von Blochs Denken und ihr Denken wurde dann ohne die Erwähnung von Blochs Namen sozusagen als oppositionelle Meldung in die DDR-Bevölkerung hinein kommuniziert vom Westen aus. Wie weit diese Oppositionellen, gerade Barrow und Habermann, nun tatsächlich die DDR-Bevölkerung ideologisch beeinflusst haben, das weiß ich auch nicht, ja, weil sie waren sicherlich wichtig als Bezugspunkt für die Bevölkerung, dass man sieht, ach ja, es gibt hier Oppositionelle, es gibt Leute, die trauen sich was und denen passiert auch nichts, weil sie eben einen bekannten Status haben oder wenn ihnen was passiert, dann wird es eben in den Westmedien transportiert. Also so quasi für Leute, die eben mit der SED unzufrieden waren, boten sie natürlich Halt. Aber wie weit ihre Ideen wirkten, das ist schwierig. Und ich glaube, 1989 wirkte das nur bei einem kleinen Teil der Opposition und dann letztendlich eigentlich bei dem Teil der Opposition, der sich nicht durchsetzen konnte mit seinen Träumen von einer anderen DDR oder von einem anderen Sozialismus. Von daher habe ich in meinem Beitrag auch relativ pessimistisch Bloch attestiert, dass eben sein Denken in der DDR letzten Endes gescheitert ist. Ohne das jetzt positiv oder negativ werten zu wollen, aber ich denke, dass sein Hoffnungsdenken 1989 an Grenzen gestoßen ist, eben mit dem Geschichtsverlauf, wie er dann real passierte.
Ich würde den historischen Faden auch gerne nochmal aufgreifen, bevor wir zu 89 kommen, weil eine Opposition gab es ja sowohl im Osten als auch im Westen. Und jetzt bedingt ja Blochs Weggang aus der DDR, dass er dann in den 60er Jahren eben in Westdeutschland auch zu einer wichtigen Figur für Oppositionelle, eben für die Studentenbewegung werden konnte. Damit verbunden ist die Jahreszahl 1968. Richard Sage, das ist die Zeit, in der Sie selber auch studiert haben. Ich habe mich in letzter Zeit immer wieder mit 1968 beschäftigt und eine Sache, die da von vielen erzählt wird, wenn Sie über diese Zeit sprechen, ist, dass ein Gefühl in der Luft gewesen ist, dass auf einmal ganz viel möglich zu sein schien. Inwiefern und in welcher Weise war denn 68 auch ein Neuaufbruch für das utopische Denken?
Ja, ich muss bekennen, dass mich die utopischen Strömungen in der Studentenbewegung eigentlich innerlich nicht besonders stark berührt haben. Mein Ansatz, ich habe es schon angedeutet, lief ja mehr darauf hinaus, auf die provokante Frage zu reagieren, die dann später Joachim Fest aufgeworfen hat, ob nun das utopische Zeitalter, was er behauptete, tatsächlich an ein Ende gekommen ist. Also meine Utopieforschungen setzen also im Grunde genommen nicht mit der Studentenbewegung ein, sondern sie sind sozusagen auf die Zeit nach der Studentenbewegung zu datieren. Und ich muss auch sagen, der Anfang meiner Utopieforschung war im Grunde genommen eine Art Auftragsarbeit der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt und setzte eigentlich im Grunde genommen erst 1987 ein. Fest stand natürlich, dass die allgemeine Atmosphäre in der Studentenbewegung schon insofern sicherlich faszinierend war, als neue Horizonte sich auftaten und dass also zu diesem Zeitpunkt in der Tat auch gerade unter dem Einfluss von Ernst Bloch die utopischen Strömungen sich sozusagen in soziale Bewegungen verwandelten. Und in diesem Zusammenhang muss man natürlich eben auch sehen, dass insbesondere die Frauenbewegung, die feministische Utopien hervorbrachte. Ich möchte hier vor allen Dingen die klassische Utopie von Ursula Kröber-Le Guin, The Dispossessed, nennen. Diese feministischen Utopien, die im Zuge sozusagen der Studentenbewegung hegemonial waren, waren insofern innovativ, als sie dem archistischen, dem herrschaftsbezogenen Muster eine Absage erteilten und sozusagen den anarchistischen Ansatz, der also historisch noch nicht diskreditiert war, nach vorn brachten. Ferner spielte natürlich die Emanzipation der Frau eine Rolle. Und drittens, für die Utopiegeschichte eben äußerst relevant, sie waren selbstkritisch. Also die anarchistische Utopie von Le Guin ist als positive Utopie gedacht. Sie endet aber am Ende in einen tristen Konformismus und bringt das Gegenteil dessen hervor, was die anarchistischen Anfänge ursprünglich verheißen hatten. Also es ist immer die Möglichkeit des Scheiterns in der idealen Gesellschaft eingebaut. Und das wirft natürlich jetzt wieder oder spannt den Bogen zu Thomas Morus Utopia selbst, der ja sich in seinem Text in zwei Figuren spaltet, einmal er selbst als Kritiker Utopias und einmal als Hyklodeus, also der Lobredner Utopias ist. Und Moro stellt dem Lobredner Utopias Hyklodeus bohrende Fragen, ja, was passiert, wenn wir das Gemeineigentum einführen, wenn wir das Mein und Dein aufheben, läuft die ganze Sache da nicht auf einen tristen Egalitarismus hinaus? Wird die Innovationsfähigkeit der Gesellschaft nicht gebremst, wenn ein strikter Anti-Individualismus herrscht? Was passiert, wenn alle Ansätze einer autonomen Bürgergesellschaft, Zivilgesellschaft unter rigide staatliche Kontrolle gerät?
Es scheint ja so, als ob unser Gespräch die ganze Zeit schon sozusagen seinen Fluchtpunkt hat in der Jahreszahl 1989, also Zusammenbruch der Sowjetunion und auch das Ende der DDR, und dass da sozusagen ein Datum ist, das auch was mit der Utopienforschung macht. Alexander Amberger, Sie hatten vorhin gesagt, dass sozusagen mit 89 auch Blochs utopisches, hoffnungsvolles Denken an ein Ende kommt, und jetzt kann man sehen, dass auch in dieser Zeit sozusagen, es ist ja erstmal eine Aufbruchsstimmung und auch sozusagen für die linke Opposition in der DDR ist es sozusagen eine Zeit, wo ganz viel möglich scheint, zunächst erstmal. Dann scheint es aber ein Fenster zu sein, das sich schnell wieder schließt, und am Ende nehmen es viele Menschen wahr als ein Sieg des Kapitalismus. Es gibt nichts mehr, was dem Kapitalismus entgegensteht, und das heißt für viele auch ein Ende der Utopie. Und von Francis Fukuyama kommt ja in dieser Zeit das Stichwort vom Ende der Geschichte. Und das vielleicht als abschließende Frage an Sie beide gerichtet. Seitdem ist so ein bisschen Zeit noch vergangen, aber ist seitdem die Utopie tatsächlich historisch erledigt?
Ich glaube es nicht, ja, weil dieses Ende der Geschichte, Fukuyama hat es ja selbst zurückgenommen, und spätestens 2008 mit der Lehman-Pleite und der Finanzkrise, des Kapitalismus, der Bankenkrise und so weiter, hat sich diese Erzählung aus den 90er Jahren vom glorreichen Sieg des Kapitalismus auf globaler Ebene, glaube ich, auch erledigt. Und naja, also ich meine, man hat dann immer eine eurozentristische Sicht und sagt, jetzt ist doch alles schön hier im Kapitalismus und wir leben alle gut und glücklich, aber die 80% der Weltbevölkerung, die im Elend leben und für unseren Luxus sozusagen den Kopf hinhalten, die werden dann halt gern ignoriert. Also es ist bei Weitem nicht alles gut auf der Welt, und deshalb denke ich, ist die Frage einer Utopie auch weiterhin notwendig. Also die Frage, ob man einerseits theoretisch andere Welten aufzeigt oder andere Möglichkeiten aufzeigt des Zusammenlebens, aber natürlich auch die Frage, dann wie es Bloch formuliert, mit konkreten Utopien, dass man eben versucht, mit verschiedenen Projekten auf verschiedenen Ebenen in der Welt, an der Welt Verbesserung vielleicht zu arbeiten. Also ich denke, dass die Utopie in diesem Sinne weiterhin notwendig ist und natürlich auch als Korrektivfunktion zur herrschenden Gesellschaft, was Morus ja im Prinzip mit seiner Utopia schon angefangen hat und was in der Utopie-Geschichte stets latent vorhanden war, einfach. Das kann Richard Sage vielleicht auch noch vertiefen.
Ja, gut. Ich stimme ja in vielen Aspekten dem zu, was Alexander Amberger eben gerade vorgetragen hat. Möchte aber vielleicht an einigen Punkten etwas differenzieren. Ich denke, ein Alleinstellungsmerkmal kann die politische Utopie nach den Erfahrungen ihrer 500-jährigen Geschichte heute nicht mehr erheben. Von ihr kann eigentlich nur im Plural die Rede sein, um deren Akzeptanz in einer demokratischen Öffentlichkeit gerungen werden muss. Und ich meine, selbst die Ablehnung des utopischen Denkens schließt diese Aussage mit ein. Wer nämlich der Meinung ist, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts lassen sich nur im gegebenen gesellschaftlichen Status quo lösen, dem muss mit nachvollziehbaren Gründen der utopische Horizont als dysfunktionaler Wegweiser erscheinen. Wer aber die Ansicht vertritt, wie das bei Alexander Amberger der Fall ist und auch bei mir selbst, dass fiktive Szenarien unverzichtbar sind, um Lösungsstrategien für die anstehenden Probleme und ihren Risiken einschätzbar und diskutierbar zu machen, wird das utopische Denken als unverzichtbares Erbe der europäischen Zivilisation zu schätzen wissen. Aber diesen Status kann meiner Meinung nach das utopische Denken nur dann wahren, wenn es als regulatives Prinzip den Anspruch auf eine 1:1 Umsetzung aufgibt, den es als Zeitutopie, wir sprachen darüber, seit Mitte des 18. Jahrhunderts durch seine Assimilierung mit dem geschichtsphilosophischen Fortschrittsglauben einst erhoben hat. Ist dies nicht der Fall, so depraviert sie die Utopie zur Ideologie, für deren Blutspur das ganze 20. Jahrhundert zeugt. Nur wenn also, zusammenfassend gesagt, die politische Utopie auf ihrer Differenz zwischen normativem Anspruch einer humanen Gesellschaft und den Depravationen der soziopolitischen Realität der jeweiligen Herkunftsgesellschaft besteht, kann sie ihren Status als deren kritisches Korrektiv und als Erkundungsraum noch nicht entdeckter Möglichkeiten behaupten.